Danke für den Applaus. Es fängt auch großartig, es fängt gleich großartig an. Ja, herzlich willkommen zu Fisch im Tee. Wir freuen uns, dass er da ist. Günni Brechtl. Richtig. Genau. Erstmal ein großer Beifall. Auch vielleicht nochmal ein paar Sachen dazu. Ihr wisst, normal ist Kaffee Provinz. Darf man zurzeit nicht. Insofern suchen wir so Locations. Die Grundidee hatten wir sogar vor ganz am Anfang mal und haben uns aber irgendwie auch nicht wirklich getraut, weil wir nicht genau gewusst haben, ob das funktioniert. Und jetzt haben wir zu der Jahreszeit oder das zweite Mal unfassbares Wetter und jetzt, Leute, jetzt steht einfach mal kurz auf und schaut. Normalerweise darf man da gar nicht hin. Leben wir nicht in einer unfassbar schönen Gegend?
Das hat er schön gesagt.
Gell? Ich habe das eingeübt, Adi.
Das glaube ich dir sogar vorm Spiegel wahrscheinlich.
Adi, ich schenke dir die erste Frage.
Echt?
Ja.
Ich will aber noch gar nicht fragen. Ich will die noch ein bisschen foppen.
Ach so, mit den Fotos.
Ja. Ah ja, das siehst du wieder.
Erklärst du nochmal?
Soll ich bringen? Ja.
Dann kannst du die erste Foto erklären.
Wie jetzt? Alter, das ist echt ein Vollchaos hier. Ja, wir haben am Anfang uns mal überlegt, das Café Provinz zu verlassen über die Sommermonate und hierher zu kommen oder was heißt hier in Marbach und Umgebung uns schöne Flecken zu suchen und haben aber gesagt, wir wollen die Pia weiter unterstützen und das da machen. Aktuell geht's nicht, weil wir sonst zu wenig Leute bei der Pia reinkriegen dürften. Ich glaube, das wären 20 Stück und dann wäre Schluss mit lustig. Und dann haben wir gesagt, dann suchen wir uns Plätze hier draußen in der Schönheit der Natur und in Marbach. Genau, wir haben uns jetzt einen sehr spannenden Gast eingeladen, der ganz viel zu erzählen hat, weil er nicht nur, was wir beide ja auch betreiben, Rennrad fährt, sondern auch...
Darf ich da kurz unterbringen? Was hat das iPhone? Sei es oder mit der rasierten Beine?
Auch nichts, ich wollte einfach nur... Du, es war Soundcheck.
Schönes Fellhaxen hast du.
Ja. Ich meine, dieses Jahr ist alles anders. Deswegen habe ich die Beine rasiert. Aber ich sag
nicht
mal so.
Rasiert,
und jetzt mit langen Hosen, mit langen Pantalotten, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Olli, wie sagt man? Beinkleider. Mit langen Beinkleider. Ich würde mal sagen, wir stimmen mal kurz ab. Wir sind auch demokratisch hier. Wollt ihr die Beine von denen sehen? Also sollt ihr mal so ein Stückle hochkrempeln, wie wenigstens der Waden aussieht. Oder?
Aber der sieht aber mega erotisch aus, kann ich ja sagen.
Ach, der Erotik, meine Güte. Alle rasiert.
Sei doch. Okay, und das ist nicht erst seit diesem Jahr. Das ist nicht erst seit diesem Jahr, dass du da einen Pelz trägst.
Nee. Seit 30 Jahren würde ich mal sagen, das erste Jahr. Ich wollte es aber schon immer, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Aber ich stehe jetzt auch gerade irgendwie dazu.
Du hast keine Zeit, dir die Beine wachsen zu lassen?
Meine Beine wachsen nicht.
Aber ich kann zu dem Thema dann auch mal eine neppe Episode erzählen.
Oh, gerne. Ja, wir haben ja auch einen Gast. Muss man dazu sagen. Hey, Adi, wir haben einen Gast.
Ja, also. aber wir stellen ihm keine Frage, er erzählt jetzt einfach was.
Okay, fangen wir mal mit den Fellhaxen an. Zu Beginn mal.
Aber vorsichtig, ich bin echt beleidigt, nachtragt und geh.
Nein, es geht ja um mich. Und zwar in dem ersten aktiven Jahr, das war so, ich glaube, 94 oder 95, bin ich natürlich auch noch mit Fellhaxen gefahren, weil meine damalige Freundin, die fand es jetzt total uncool, sich die Beine zu rasieren. Und bin ich, wie gesagt, zum Radrennen mit Fellhaxen, schon da schauten sie mal, dann kommt der Typ mit einem Arm bloß an. Und ich sagte schon zu meinen Freunden, irgendwann komme ich mal mit Wollsocken. Und da war es dann wirklich so, dass so Ende Oktober ich zum Rennen fuhr und es war schon ganz schön kalt und hatte geregnet und ich hatte tatsächlich meine normalen Rennsocken vergessen. Aber Wollsocken hatte ich mit. Und die Starter, die waren ganz schön schockiert, weil ich habe mich dann ganz frech nach vorne angestellt. Und dann haben die gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Tipp? Da machen wir mal einen großen Bogen drum. Ja, besonders wegen der Fellhaxen.
War das ein normales Radrennen oder war das Fahrerrennen?
Das war ein normales Amateurrennen, LBS Cup.
Du hast gesagt, es war 95 ungefähr?
Ungefähr, ja.
Ungefähr, das heißt, lass mich mal geschwind ausrechnen, du bist eigentlich, was verstehst du unter aktiv, wo du ungefähr mit deiner aktiven Zeit begonnen hast? Du hast auch relativ spät eigentlich mit aktiven Rennen angefangen, oder?
Also mit Radrennen habe ich relativ spät angefangen, ist richtig. Und wie gesagt, 94 bin ich mein erstes Amateurrennen gefahren und da war ich ja auch schon ein paar Jahre. Da war ich über 30 schon. Ja. Senioren 1.
Also auch so an sich schon eine seltsame Karriere. Ich sag's einfach mal so. So spät, weil man sagt ja bei vielen Radsportlern, dass die Ausdauer oder ja, die Ausdauer des Leistungsvermögens wird ja viel in jungen Jahren und sowas gemacht. Es kommt doch Kilometer, 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 Kilometer. Und dann wird sich dann halt, tut sich irgendwann mal rauskristallisieren, ob jemand zu was höherem er berufen ist.
Ja, so ähnlich richtig ist das schon, aber doch nicht ganz, weil...
Es war falsch.
Mit zunehmendem Alter kann man natürlich erstaunliche Ausdauerleistungen bringen, nur die Schnellkraft geht verloren. Also ich habe zu meinen guten Zeiten hatte ich einen Maximalpuls von 204, einen Arbeitspuls von 198, also so bei der Verfolgung auf der Bahn. Und mit zunehmendem Alter ging der mal weiter runter. Der war dann gegen Ende der Karriere schon deutlich unter 200, so 196 und so. Also wie gesagt, Schnellkraft verliert man im Alter, aber Ausdauerkraft, die kann man bis ins hohe Alter de facto trainieren.
Wie hast du festgestellt, dass Radfahren dein Ding ist?
Und nicht ausschließlich. Also Wandern.
Also das sportliche Ding, also das Lebensding, aber wenn man was hast du vor sportlich gemacht?
Also ich habe in meiner Jugend habe ich Handball gespielt, war ziemlicher aktiver Sportschütze, also Kleinkalibergewehr, Standardgewehr. Also ich habe alles so ein bisschen gemacht, Fußball auch gespielt.
Das heißt, du warst sportlich in deiner Jugend mit allem aktiv, aber nicht so konkret richtig. Das heißt, so überall mal reingeschnuppert, mal 1, 2, 3 Jahre verbracht und dann die Sportart gewechselt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, als Basissportort war immer Fahrradfahren, weil man konnte relativ schnell von A nach B kommen. Weil, oh Gott, ich hatte auch ein Moped, aber das war meistens zerlegt. Du weißt, wie das ist in der Jugend. Und mit dem Fahrrad konnte man, wie gesagt, ist man relativ fix unterwegs.
Wo bist du aufgewachsen, wenn ich fragen darf?
Gebürtig komme ich aus Radebeul, das ist die Nachbarstadt von Dresden.
Gibt's ein Bier?
Nee.
Ja, das ist Radeberg.
Das ist Radeberg. Radeberg. Karl-May-Stadt ist Radebeul.
Ja.
Liegt im Elbtal, da gibt es auch Wein.
Kennt der Seider nicht. Karl May ist weiß ja nicht, was das ist.
Ja, in Shatterhand und so.
Ja, das heißt, du bist in Ostdeutschland groß geworden?
Doch, ich kenne, das ist der Sänger von Annen Mai Kantereit. Ja, muss genau. Gerade überlegen,
wie der heißt. Genau.
Ja, ich bin da geboren und groß geworden. Bis zum 25. Lebensjahr habe ich da gelebt.
Da war aber noch die Grenze.
Die war 87 noch voll intakt.
Und das heißt, dann bist du drunter hergekrabbelt, drüber rüber gestiegen oder wie kam das?
Richtig, und zwar habe ich mir mit meinem Freund, der jetzt in Waiblingen lebt, den Fluchtplan anderthalb Jahre vorher schon so vorbereitet, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man es überlebt. Also Berlin fiel da schon mal aus der Überlegung raus. Ich habe lange in Berlin gearbeitet, relativ oft an der Grenze, weil ich Eisenbahnsicherungstechnik da installiert habe. Und also Berlin war Selbstmord, innerdeutsche Grenze war nicht viel besser. Tschechisch-deutsche Grenze war 87 auch noch ziemlich stark bewacht und naja, und Ungarn, Österreich, da haben sie auch die meisten geschnappt. Ich kannte eigentlich bloß welche, die dann irgendwann mal etwas später wiederkamen. Und den Weg wollte ich eigentlich nicht beschreiten und da haben wir uns ein anderes Ziel gesucht. Wir sind dann in Ungarn, sind übrigens mit dem Fahrrad natürlich, das hatten wir vorher eingezollt, an Balaton geschickt und sind dann mit dem Fahrrad direkt auf die jugoslawische Grenze, haben uns ein bisschen so durch die Wälder geschlagen und dann durch den Grenzfluss Drau geschwommen. Signalträte gab es da auch.
Okay, das heißt also, du bist so ein klassischer Republikflüchtling und hast vorher schon gewusst, nach Westdeutschland zu gehen oder war das Ziel noch unbekannt?
Das Ziel war schon bekannt, Bundesrepublik, genau.
Okay, gab es einen konkreten Anlass für die Flucht oder war das einfach jetzt, man hat sich unwohl gefühlt oder?
Also der Hauptgrund ist natürlich, dass keiner gerne eingesperrt ist. Also ich hatte jetzt materiell nichts auszustehen, also ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht ging. Dadurch, dass ich bei der Eisenbahn gearbeitet habe, hatte ich auch Freifahrten ins sozialistische Ausland. Bin dann freitags in den Schlafwagen eingestiegen in Dresden und nächsten Tag früh in Budapest aufgewacht und da habe ich mir die Klamotten gekauft, die man so nicht immer bekam. Dann habe ich auch lange Zeit in Berlin gelebt. Da war der Warentransport dann Sachen nicht öffentlich, sondern also die Leute haben in Berlin eingekauft, weil da haben sie die Leute gut versorgt, sonst wären die irgendwann gegen die Mauer gerannt, was sie dann später ja auch gemacht haben. Aber von daher, also ich hatte keine materiellen Sorgen und mir ging es eigentlich ganz gut, bloß eingesperrt ist man natürlich nicht gerne.
Okay. Wie hast du denn dieses 1989 erlebt, so als befreiend oder dann, ich schaue nach vorne, das ist Gleichgültigkeit oder?
Ne, erstmal hatte ich natürlich anderthalb Jahre gewonnen. Ich hatte damals schon dann eine Festanstellung bei Siemens.
Und du bist gelernter Elektromeister?
Ich bin gelernter Elektriker, später dann Elektriker, Elektromeister und habe in die letzten Jahre in der DDR Eisenbahnsicherungstechnik gemacht, also Stellwerke, Signalanlagen etc. Deswegen oft in Berlin.
Und jetzt habt ihr aber unterbrochen, was angeht. Wie hast du so das 1989 erlebt, außer die anderthalb Jahre? Kannst du noch erinnern an diesen 9. November?
Ja, sehr gut, weil da flog ich gerade von Ägypten zurück. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, mein Fluchtkumpel, kaum bist du mal im Ausland, schon haben die Ossis die Mauer eingerissen.
Man hört natürlich jetzt auch schon ein bisschen was raus von der Fluchtkumpel von Waiblingenweb, so tiefe Freundschaft. Also wenn man könnte es ja nur von Büchern oder von Erzählungen oder wir hatten ja auch schon einen Gast zu dem Thema da und wie merkt man das, dass es der richtige Freund ist, durch den man sowas machen kann, weil ich glaube, das ist ja auch nicht ungefährlich, so diese persönlichen Bestätigungen, was es da alles gegeben hat.
Also,
was hat dich da so sicher gemacht?
Da braucht man ein gutes Bauchgefühl, weil es sind ja nicht wenige durch Quatschen irgendwo gelandet, wo sie nie hin wollten. Und die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch. Also ich habe das erst, glaube ich, 2 Tage vorher meinem Bruder erzählt. Ich sage, hey du, ich verpiss mich. Es kann sein, dass ich jetzt wahrscheinlich 2 Jahre erstmal im Knast bin, wenn du nicht weißt, wo ich bin. Wahrscheinlich bin ich dann da. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, die haben wir so mit 5-10% ausgerechnet.
Und das trotzdem zu machen?
Ja.
Krass.
Da muss der Frust groß sein, wenn man das trotzdem macht.
Naja, so, jetzt weich mal zwar ein bisschen vom Thema ab, aber ich hatte so die Bedenken, das nimmt irgendwann mal rumänische Verhältnisse an. Das sah es ja in den 80er Jahren dann mal gar nicht mehr gut aus und habe gedacht, da muss ich jetzt nicht mit dabei sein.
Wie hat deine Familie darauf reagiert, dein Bruder? Wie ist das Verhältnis jetzt zu deinem Bruder, nachdem sich das geöffnet hat dann?
Das Verhältnis war gut. Mein Bruder ist leider verstorben vor ein paar Jahren.
Okay.
Also mein Bruder war 21 Jahre älter, war ein bisschen so Vaterersatz, aber ja, war gut. Sehr gut.
Und dann seid ihr, also ich finde, das ist ja krass, der Fluss bei Nacht wahrscheinlich?
Natürlich bei Nacht.
am längsten Tag des Jahres.
Das Bedauerliche, das übrigens hat sich letzte Woche hat sich zum 33. Mal gejährt. Und ja, eigentlich gehen wir da immer mit dem Freund aus, mit den Frauen. Aber leider war die Frau krank, also ist verschoben auf den nächsten Wochen.
Die 2020 verschieben wir eh alles, von daher.
Naja, es wird nicht so weit verschoben. Aber es gibt noch eine schöne Sache. Jetzt glaubten die natürlich, ich wäre in meinem alten Betrieb, ich wäre krank. Und da habe ich dann schon mein erstes Gehalt bei Siemens in Stuttgart bekommen. Und da rief mein Bruder dann da in der Firma an und sagt, also weitere Gehaltsüberweisungen und Krankenbesuche wären zwecklos. Mein Bruder ist jetzt verzogen. Und dann, ich weiß nicht, Karl Valentin, Buchbinder Warninger, kennst du?
Ja.
Ja, genau. Also für die Meldung war Kinder zuständig und dann hatte ich am nächsten Tag einen Termin bei der Kriminalpolizei. Und das sagt der Offizier. Da staunen Sie, gestern rufen Sie an und heute haben wir schon einen Termin. Da hat mein Bruder dann gesagt, also so schnell waren Sie jetzt auch nicht, weil mein Bruder hat in Stuttgart bei Siemens schon sein erstes Monatsgehalt bekommen.
durch den Fluss durchgeschwommen, fremdes Land angekommen und wie ist das dann weitergegangen über Jugoslawien dann?
Weil wir wussten ja auch nicht, ob Jugoslawien.
Heißt überhaupt, das heißt gar nicht mehr so.
Ja, aber du merkst, deswegen ist es schwer auszusprechen. Ob die ausliefern, das wussten wir nicht. Und deswegen haben wir uns dann per Anhalter bis mit dem Bus bis Belgrad geschlagen auf die deutsche Botschaft und da haben wir einen Passersatz bekommen. Und dann sind wir dann mit dem Zug nach Gießen gefahren.
Das ist so Auffangen.
Das ist zentrale Auffanglager.
Ich finde den Namen so beschissen. So zentrales Auffanglager wollen unbedingt nicht sagen. Wie ist es? Ich stelle mir das. Man geht in Belgrad in die deutsche Botschaft rein. Ich bin der Günther.
Nee, ich muss schon meinen Ausweis vorlegen.
Und wir sind geflohen. Ist es dort täglich oder wie war da die Reaktion von den Botschaftsangestellten?
Er sagte, ja, letzte Woche war schon einer aus Radebeul da.
Ja. Kommen da jetzt alle aus Radebeul?
Nein, ja. Das war ja das Tal der Ahnungslosen. Es war, wie gesagt, im Elbtal wurden, das wissen ja auch viele nicht, wurden auf allen Seiten des Elbtals wurden Störsender installiert, damit man kein Westfernsehen schauen konnte. In Berlin und im Vogtland konnte man natürlich überall schauen.
Das habe ich mir schon oft gefragt. Wieso eigentlich nur dort?
Weil da die Störsender dann gut funktionieren. Aber was haben die Leute gemacht? Die sind mit dem Trabi hochgefahren auf die Weinberge, haben den Kofferfernseher im Auto gehabt, haben den Ochsenkopf Antenne rausgeholt und Westfernsehen geguckt. Irgendwie geht's immer.
Dann von Gießen, dann wolltest du unbedingt Richtung Stuttgart oder wie ist es dann mit Siemens zustande gekommen?
Also mein Freund, der noch in Marbach wohnt, ein ganz alter Schulkamerad, der wohnte da hinter der Schillerhöhe. Früher hieß es Weimarstraße und da hat er gesagt, du kommst jetzt erst mal hierher und dann waren wir ich glaube in Rastatt, dann einen Tag in Biedigheim-Bissingen und dann haben die Freunde, also mein Schulfreund und seine Frau, haben mich und meinen Fluchtkumpel in die Wohnung aufgenommen und da haben wir ein Vierteljahr im Schlafsack im Wohnzimmer geschlafen. Es war ja immer noch besser wie in Biedigheim-Bissingen da in diesem Dings.
Was hatte ich aus dieser Zeit des Risikoeingehens geprägt oder was halt da jetzt noch bis zum heutigen Tag nach?
Was soll ich dazu sagen? Also man kann nicht immer nur aufs Glück warten, man muss auch selber mal ein bisschen schieben. Und manchmal, ich meine, ich hatte das große Glück, dass es funktioniert hat, ohne dass ich da in Bautzen gelandet bin. Aber die allermeisten, ich sag's mal, 95%, die sind da gelandet. Und das ist, glaube ich, nicht so lustig.
Ja, ich wollte nicht hin.
Nein, ich auch nicht.
Jetzt hast du ja, bist hier angekommen, hast einen Job gefunden, relativ schnell, so wie sich das anhört, was ja auch ein glücklicher Umstand ist. Dann hast du ja aber auch immer wahrscheinlich noch Sport gemacht. Wie kam es denn dann zu dieser Radkarriere, die du dann irgendwann mal reingerutscht bist? War das dann doch schon nach Arm ab oder war das schon davor, dass du aufstrebender Radstar warst, nenne ich es jetzt mal, oder wie kam es denn da dazu?
Also eine meiner ersten großen Anschaffungen war dann im Frühjahr ein Rennrad. Und mit diesem Rennrad habe ich dann hier so die Umgebung, ich sage mal, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, Heidelberg, Heidenheim und so erkundet. Und ich fand natürlich die Gegend sehr schön, in der ich gelandet bin. Und irgendwie bin ich dann ganz gut in Form gekommen. Aber da war noch kein Gedanke an Radrennfahren.
Und wie kam es dann dazu?
Ich bin erst nach dem Handicap, dem Verlust des Armes, zum aktiven Radsport gekommen.
Aber genau da fängt es doch eigentlich schon an. Wenn man jetzt sich vorstellt, man verliert einen Arm, da kommen wir ja nochmal gleich dazu, wie es dazu kam, dann ist das ja schon mal ein Schicksalsschlag. Da denkt man ja nicht unbedingt an eine, ich nenne es jetzt mal Profikarriere. Das ist ja in dem Bereich so oder ein Halbprofi. Weil gerade das Radfahren, ich sage jetzt mal ein Arm, ein Fuß, da würde ich an alles denken, nur nicht ans Radfahren. Weil, ja, wie jeder weiß, braucht man eigentlich beides oder alle vier Sachen, um so normal oder gut auf dem Rad sitzen zu können.
Wenn du was meistens auf dem Rad mit einem Arm was gemacht hast, dann hast du danach immer der Hand in Gips gehabt. Das
ist
einfach.
Das ist nicht ganz richtig.
Und das Gelächter von den Menschen, das sind diejenigen, die dich kennen, wo genau sagen, genau so ist. Und das ist ja, da wird ja der Respekt noch umso größer.
Das definitiv. Es ist wirklich so, dass ich mich einige Male auf die Nase gelegt habe.
Dieses Jahr noch gar nichts, fällt mir gerade auf, gell?
Nee, du hast noch nichts gebrochen.
Nee, ich bin das erste Jahr seit 10 Jahren, dass du nichts gebrochen hast.
Lächerlich sei da.
Echt?
Nee, ich hatte nur 3 Jahre lang Unglück hintereinander. Oder 1,5. Ansonsten ist ja alles super. Es geht aber auch nicht um mich jetzt hier.
Nein, ich wollte es nur nochmal
betonen. Ja, nur nochmal betonen, ist klar. Also wie kommt man dann dazu, wirklich professionell in den Radsport einzusteigen, weil, wie gesagt, das Rad muss umgebaut werden. Du lernst ja im Endeffekt auch nochmal eine neue Körperhaltung. Und Radfahren, du bist ja dann auch C-Amateure gefahren, das ist die ABC. So. Entschuldigen Sie bitte. Also du bist ordentlich im Kader mitgefahren.
Der C-Fahrer gratuliert dem B-Fahrer.
Ja, definitiv.
C-Fahrer ist, also Respekt vor den C-Fahrern, vielleicht einfach diejenigen, das ist wie im Judo der weiße Gürtel.
Ja, wir haben ja lauter Judo-Leute, ja, nee, da weiß jeder, was ein weißer Gürtel ist. Auf Gott.
C-Fahrer darf jeder.
Ja, aber Achim, wenn man jetzt C-Fahrer nimmt, also stecke hier irgendeinen in eine C-Klasse rein, der kommt gar nicht an.
Ich würde nach einer Runde überrundet sein.
So geht es nämlich
aus. Gar keine Frage.
Also es ist ein sehr harter Sport und gerade auch, wenn man jetzt Kriterien ansieht oder auch Bergrennen, die Kurvenlage und so weiter und so fort. Wie kommt man auf den kranken Gedanken, mit einem Arm solche Rennen zu fahren?
Also da muss ich ein bisschen ausholen und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich nur noch einen Arm und den Arm habe ich dadurch verloren, dass ich einen bösartigen Tumor da im Schultergelenk hatte und nach der Primäroperation gab es dann mal ein Rezidiv und dann wurde ich dann eingeladen in so einen onkologischen Arbeitskreis und da sitzen ja die ganzen Ärzte zusammen von allen Fakultäten und er sagt, nee, die Abrechtliche sind noch ein relativ junger Mann, im 80-Jährigen würde man das jetzt nicht vorschlagen, aber obwohl wir sie jetzt operiert haben und das Rezidiv entfernt ist, aber ihnen brauchen wir nichts erzählen, sie kennen die Materie ja schon, empfehlen wir ihnen, den Arm zu amputieren, weil sie keinen Arm mehr haben, brauchen sie kein Schlüsselbein und kein Schulterblatt. Ja, da habe ich erstmal ein bisschen geschluckt. Ja.
Wann war das?
Das war im März 90.
Jetzt mal ganz blöd, das ist vielleicht jetzt wirklich nicht die wichtigste Frage überhaupt. Warst du Rechtshänder beim Schreiben?
Beidhänder. Ja, ich war Rechtshänder beim Schreiben, aber sage mal, zu meiner Zeit wurde man noch umerzogen von links auf rechts schreiben.
Ja, das ist richtig, ja.
Und das ist meine Orthographie gar nicht, hat gar nicht gut getan. Ja, das ist jetzt deutlich besser.
Aber das ist jetzt schon irgendwie ein Schock. Also man ist bei einer OP und kriegt gesagt, wir machen dir mal alles weg, was du da auf rechts hast. Das ist ja schon erstmal ein Schock.
Das war schon ein gewaltiger Schock. Ich hatte eigentlich mit einer Chemotherapie und Bestrahlung gerechnet, aber die Ärzte sagten mir, dass dieser Tumor da resistent ist gegen und dass es die Überlebenschance nicht so prickelnd groß ist. Mhm. Und deswegen soll ich das da machen. Dass es jetzt kein, sagen wir mal, eine Verbesserung ist, das haben die mir auch natürlich so gleich gesagt und verstanden. Und dann habe ich natürlich erstmal geschluckt, bin dann nach Haus gefahren und habe dann einen befreundeten Arzt gefragt, was ich denn machen soll. Er sagte, naja, wenn die dir das empfehlen, dann hätte ich das machen, obwohl das ein hartes Brot ist.
Und dann kommt man zurück, also nach der OP kommt man zurück ins Leben. Dann fängt es ja schon bei banalen Sachen an, wie Hose anziehen. Also jeder, der mal einen Gipsarm hatte, weiß, dass... Wird da jetzt gerade gelacht oder was? Ich weiß das aus eigener Erfahrung, ja. Aber jeder, der irgendwie mal ein Handicap hatte, auch wenn es nur kurzfristig ist, weiß, dass Schuhe zumachen, Hose anziehen, Hemd anziehen, das einfach ein halbes Grauen ist. Jetzt ist das für dich Lebensalltag, aber natürlich am Anfang auch so ein halbes Grauen. Da denkt man ja wenig an Radfahren, sondern da denkt man ja erstmal, wie komme ich überhaupt mit dem Leben zurecht?
Das ist richtig. Da in Heidelberg gibt es eine Arbeitstherapie, die sich mit so einem Themen und den Betroffenen auseinandersetzt und die unterstützen und Lösungen zeigt. Also für Schnürsenkel und alles mögliche gibt es Lösungen. Du siehst ja, ich habe auch Schnürsenkel.
Ja, aber du hast ja auch geheiratet.
Du kannst ja mit dem linken Arm schwören.
Naja, also ich weiß nicht, oder? Meine Schuhe konnte ich, sage mal, nach 4 Wochen selber binden. Also da gibt es Lösungen. Es gibt für vieles Lösungen. Außer Handstand kann ich fast alles.
Das ist aber auch unwichtig.
Den kann ich auch nicht.
Genau. Und wenn es zur Seite nicht kann, dann ist es auch nicht wichtig. Ja, jetzt hast du dann irgendwann, Radfahren war ja irgendwie schon, da muss ja deine Leidenschaft gewesen sein, sonst hättest du es ja nicht dann professionalisiert. Wie kam es denn dann dazu, zu sagen, okay, erstens mal, ich setze mich überhaupt wieder aufs Rad und zweitens mal, ich fahre jetzt professionell Rennen?
Also fangen wir mal mit dem ersten an. Ich hatte dann nach circa 14 Tagen mal Heimurlaub am Wochenende und nach so einer OP hat man noch ein paar Nachwehen, die hat man auch noch heute. Das sind Phantomschmerzen und die sind überhaupt nicht lustig. Und so die erste Woche habe ich da, glaube ich, so pro Tag eine Flasche Valeron, das ist ein Opiat, verbraucht. Und das war schon eine ganz harte Schule, weil das ist ja nicht so spaßig. Und dann, wie gesagt, während des Heimurlaubes habe ich mir gedacht, ich bin da früher auch freihändig gefahren, da wird es da auch mit einer Flosse gehen. Und dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt und dann bin ich losgefahren. Und als ich dann, ja, es ging ganz gut und ohne Umbau. Und als ich dann Sonntag oder Montag zur Visite in Heidelberg, fragte mich der Prof, na Brechtl, wie ist denn so mit den Phantomschmerzen? Sag ich, naja, beim Rennradfahren merke ich nicht viel. Da sagt er, was machen Sie? Rennrad bin ich gefahren am Wochenende. Sagt er, kein Normaler.
Bist du denn seinerzeit so schon einfach vorne gefahren?
Wie bitte?
Einfach. Das heißt, man hat ja auf jeder Seite hat man ja zwei Schalthebel oder wurde es da umgebaut, also rein technisch.
Die hatte ich noch am Rahmen damals. Es war eine Rahmenschalthebel.
Okay. Das heißt, du hast im Endeffekt, wenn du schalten wolltest, bist du kurz freihändig gefahren, hast geschalten und bist dann wieder an Lenker hin.
So wie heute beim Trinken.
Ja, stimmt. Ja, ist klar eigentlich.
Aber umso schneller das Rad fährt, umso stabiler ist es. Also du weißt ja, die Rotationsenergie, da hält dich immer gerade aus.
Wie ist das dann, wenn du Rennen fährst oder so Kriteriumrennen, haben die da die anderen, wie nimmt man, da bist du in dem Moment unter Umständen ja eine Gefahren, also nicht falsch verstehen, aber eine Gefahrenquelle, vor allem wenn man nicht weiß, kann der das oder was?
Naja, das war bei den ersten Rennen war das schon so, dass die alle einen großen Bogen um mich gemacht haben und gesagt haben, finde ich super, dass du mitfährst und so. Dann so vielleicht 1-2 Jahre später, als ich dann abgesprintet habe im Kriterium, fand ich es nicht mehr so prickelnd. Und ja, ich war ein ganz guter Kriteriumsfahrer und man kennt sich ja dann in der Szene, also sag mal, wenn das hier eine geschlossene Veranstaltung ist wie LBS Cup oder Team Cup oder so oder in der Pfalz, kann sie mich dann auch ganz gut. Und dann, also mir sagte mal einer, also Günni, ich fahre lieber hinter dir her, statt zu irgendeinem Kaschbeuer da von Bellheim.
Kannst du dich an deinen ersten Radsturz erinnern, nachdem du wieder angefangen hast?
Radrennen fahren?
Naja, Radsturz. Oder nie gestürzt?
Doch, ich bin öfters gestürzt, aber so wie das halt im Radfahren so üblich ist, mir ist mal ein junger Mann ins Rad gelaufen, da hinten in Wüstenrot oder.
Ah, das weiß ich noch. Ja. Ja. Das weiß ich noch. Das war nämlich die Zeit, da hat man die ziemlich lang war oder eine gewisse Zeit mal nicht mehr gesehen.
Nee, das war, glaube ich, was anderes, was du meintest. Aber darauf komme ich auch immer zurück.
Dann hast du ja auch noch Karriere gemacht, kann man sagen. Also im paralympischen Bereich, das heißt also, du bist ja nicht nur Kriterien gefahren, du bist nicht nur Straßenrennen gefahren. Ich muss vielleicht dazu sagen, Kriterien sind auf ganz kleinem, engen Raum Rundstreckenrennen. Da fährt man dann, ich sage jetzt mal, maximal 1,5 Kilometer, 40 bis 60 Runden, irgendwie sowas in die Richtung. Das sind Kriterien, Rundstreckenrennen sind dann wieder größere Rennen. Und dann bist du ja auch noch auf die Bahn gewechselt. Und hast ja auf der Bahn dann auch entsprechend Erfolge gefeiert. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also wie kommt man in Kontakt, also wahrscheinlich über den BDR natürlich, aber wie kommt man dann in Kontakt und dann auch in die weiterführenden Dinge, dass man überhaupt dann zu Olympia oder dann zu Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, gab es damals glaube ich noch gar nicht, aber deutsche Meisterschaften dann fährt?
Also wir hatten ja das große Glück, dass hier in der Nähe eine sehr gute Radrennbahn zur Verfügung stand, und zwar in der Schleierhalle. Und da konnte man besonders gut im Winter trainieren, wenn es draußen nass und kalt war. Da drinnen hatte es so 20 Grad und da konnte man so seine Runden drehen. Meistens so in den Monaten Oktober bis Februar. Und das war natürlich eine tolle Sache. Und dort habe ich es dann auch gelernt. Also es war natürlich ein bisschen ein seltsames Gefühl auf der Bahn, wenn man das erste Mal macht, aber ich sage mal, das ABC des Radfahrens oder Radrennfahrens, das lernt man entweder auf der Radrennbahn, da sogar noch besser wie im Gelände, weil man sehr vorausschauend fahren muss, weil an dem Bahnrad gibt es keine Bremse und keine Schaltung. Und man muss immer weiter kurbeln. Also muss man immer so fahren und auch erkennen, wenn ein Fahrer vor einem unsicher ist, dass man da schon mal Abstand hält oder oben drüber fährt. Und wie gesagt, man kann nicht bremsen, man kann auch nicht ruckartig anhalten, ohne da auf die Bretter zu gehen. Und dort lernt man das. Also da kriegt man dann so mal den siebten Sinn, was könnte denn nichts passieren? Ist das da vorne so ein bisschen Kasper, der ein bisschen rumzappelt, hinter dem fahre ich lieber nicht, mache ich gleich mal einen großen Bogen drum, fahre ich oben drüber oder halte genügend Abstand. Weil wenn es dann knallt auf der Bahn, dann tut es meistens richtig weh.
Das heißt aber, du bist schon auf der Bahn erstmal nur trainieren gewesen in der Schleierhalle, ohne dass da jetzt schon Ambitionen dazu waren, mal in den Bahnradsport nochmal größere Ziele zu erreichen.
Also 1996 hatte ich da gleich mal vor, zu den Paralympics nach Atlanta zu kommen. War natürlich ein bisschen vermessen, war noch nie mal bei einer deutschen Meisterschaft.
Du hast ja gesagt, so 92, 93 oder sowas hast du angefangen, oder wann hast du angefangen genau?
94 bin ich mein erstes Amateurrennen gefahren. Hab mir dann
und 96 Olympics? Nein, 98 waren.
Nein, 96 habe ich versucht, da hinzukommen, aber da waren andere deutlich besser. Und ich nur zu unerfahren. In dem Jahr bin ich dann so LBS Cup gefahren. Das ist so ein 10 bis 12 Etappenrennen hier in Württemberg und Baden auch. Und ja.
Wie kommt denn der Gedanke, nach so einer relativ kurzen Zeit so zu den Olympics zu gehen?
Ja, man muss sich ja Ziele setzen. Also wie gesagt, ich bin dann schon, sag mal, ein komplettes Jahr in den LBS Cup gefahren, in dem Zirkus, sage ich mal, im Rennzirkus. Und wenn hier keine Renn war oder hier war das Wetter schlecht, war ich dann immer in der Pfalz drüben, weil da war es meistens gut. Und dann auch Kriterien, also wie gesagt, die sind kurz und schnell. Wie gesagt, so zwischen 60 und 80 Kilometer, kommt auf die Strecke drauf an. Also manchmal kann auch ein 48er oder 50er Schnitt dabei gewesen sein. Geht er dann über die Kurven. Und wenn es keine Wertungsrunde ist, da gibt es eine Prämienrunde. Und in der Pfalz gibt es da mal ein paar Flaschen Wein. Platz 1, 3 Flaschen, Platz 2, 2 Flaschen, dritter Platz.
Und du trinkst für dein Leben gern Wein?
Naja, in der Zeit habe ich es mal ein bisschen ausgesetzt.
bevor wir nachher gerade zu den großen Geschichten kommen, so dieses Man sieht es ja momentan in der Tour, weil du auch von Sprints und sowas gesprochen hast. So, der Sprint lebt ja auch von der Dynamik des Oberkörpers, des Fahrrads hin und her schwenkens. Wie hast du das ausgeglichen?
Das kann ich dir so genau nicht sagen. Ich kann das bloß vormachen.
Dann mach's, ja.
Ja, was natürlich nicht so gut geht, also sagen wir aus dem Stand auch auf der Bahn, deswegen waren nie die 1000 Meter so meine Disziplin. Das aus dem Stand beschleunigen ist natürlich mit zwei Armen deutlich besser wie mit einem Arm. Und ja, und auf der Straße, wenn das Rad mal rollt und sagen wir 40, 50 km/h, dann ist es auch relativ stabil. Da geht das eigentlich.
Schon krass.
Also ich bin da auch etwas begeistert, weil ich weiß, wie es in Kriterien zugeht. Ich bin selber schon Kriterien gefahren und habe da mega Respekt. Und ich hätte dich echt gerne mal Rennen fahren sehen. Ich habe das leider verpasst, weil ich mir das ehrlich nicht vorstellen kann, gerade bei Kriterien, wo es eng und heiß zugeht. Also das, man fährt ja nicht alleine auf der Straße. Bei Kriterien enge Kurven, viele Fahrer, viel Hektik auch. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mit einem Arm beide Bremsen dann, du hattest ja dann ein umgebautes Rad, Bremsgriffe an einem Lenkerteil sozusagen, die Schaltung an einem Lenkerteil. Für mich unvorstellbar, sowas zu tun. Aber du hast natürlich da wahrscheinlich einen riesen Spaß dran gehabt und hast deine zweiarmigen Kollegen dann auch mal ordentlich alt aussehen lassen.
Naja, also ich war kein schlechter Kriteriumsfahrer. Bei den großen Sprints habe ich dann meist ein bisschen rausgehalten. Ich sage, das Rennen um die kalte Bratwurst muss ich mir nicht das Genick brechen. Und da knallt es ja öfters. Und ich bin auch öfters mal zu Boden gegangen. Das ist, ja, die Knie haben schon ganz ordentlich gelitten. Aber ich hatte Glück, mir ist eigentlich nie was Größeres passiert. Also großflächig mal die Tapete ab. Aber das Übliche halt.
Wie war das denn umgebaut? Also mit einem Hebel vorne und hinten bremsen? Oder war das ein Doppelhebel? Oder?
Das war ein Hebel, das war eine Magura-Hydraulikbremse und eine elektronische Schaltung. Und vorher war es ein Edco-Schalthebel, wenn du noch kennst. Und damit ging es ganz gut. Nur bei den Kriterien gab es einen Nachteil für mich. Ich kam relativ wenig zum Trinken. Also Kurve fahren, Lenker loslassen und trinken.
Und ich, das ist schwierig.
Es gab so manche Rennen, da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Also wenn die Kurven, sage mal, keine Spitzkehren waren, dann konnte ich die gut fahren. Und es ist ja so, für die keine Radrennen gefahren sind, die Rennen sind eben in der letzten Position immer am schnellsten. Das heißt, die Fahrer fahren, die ersten 10 fahren so mit 40, 45 km/h durch die Kurve. Die anderen ganz hinten kommen fast zum Stehen. Und dann fahren die vorne schon wieder 45, 50. Und da muss der hinten 55 fahren, um wieder ranzukommen. Also das macht man ganz hinten auch nicht lange mit.
Ja. Jetzt haben wir ja, also du bist ABC-Rennen gefahren. Das sind so die Amateurklasse in Deutschland gewesen damals. Dann hast du den Bahnradsport ja auch für dich entdeckt, bist Bahnrad gefahren und bist dann tatsächlich zu Olympia gekommen. Wie kam es denn dazu und sag auch mal ein bisschen was zu deinen Erfolgen, die du dann errungen hast?
Also wie gesagt, mein erstes Ziel war 96 nach Atlanta zu kommen und das hatte ich nicht geschafft, weil ich einfach noch nicht gut genug war. Und dann war das nächste Ziel Sydney 2000 und das, wie gesagt, 97 bin ich das erste Mal deutscher Meister auf der Straße und im Zeitfahren geworden. Und dann habe ich ein Jahr später so ein 3-Etappen-Rennen in die Vogesen gewonnen. Das war so Europacup-Rennen. Und ein Jahr später war die erste Weltmeisterschaft in Colorado Springs.
Und das waren aber dann schon Qualifikationswettkämpfe, wo nur Paracyclisten oder da waren, oder war das innerhalb von ganz normalen Rennen, wo wahrscheinlich gibt es einen Bundestrainer, nehme ich mal an, ja, wo sich die Namen beobachtet und dann rauszückt.
Ja, das war im Rahmen der Nationalmannschaft des Behindertenrennsportes. Genau.
Wieso gibt's? Wieso? Ich hab heute mal schön nachgeschaut. Es gibt ja den Deutschen, also wieso hat der Behindertensportverband einen eigenen Sportverband? Wieso ist es nicht integriert in die
BDR?
Ja, in den ganz normalen Sportverbänden. Ist das irgendwie eine alte Tradition? Möchte eine Seite das nicht? Ist das Vor-, Nachteil oder ist das einfach aufgefallen?
Das würde ich so nicht sagen, weil der Behindertensportart umfasst ja alle Sportarten des Parasportes. Und jetzt gibt es keine separate Organisation für Behindertenradsport als solches. Es gibt da nur Abteilungen.
Das heißt, von der Struktur her ist das so perfekt, weil die das einfach nur mal ein bisschen situationsbedingter machen können.
Ja, das der Dachverband halt ist halt das Paralympische Nationale Komitee und die Radsportabteilung ist auch angelehnt an BDR. Also wir fahren ja auch nach allen UCR-Regeln.
Ich weiß jetzt gerade zum Beispiel halt von Martin Schulz, Olympiasieger beim Triathlon, der ja auch ganz normal Triathlon-Bundesliga startet, beispielsweise. Also das gibt ja da einige, die mischen bei den Nichtbehinderten ganz normal mit und vorne dabei.
Ja, also ich habe auch an den deutschen Bahnmeisterschaften in der Schleierhalle teilgenommen. 2003 waren die. Und auch Landesmeisterschaften in Dudenhofen und so. Und das auch ganz erfolgreich in der Mannschaftsverfolgung.
Jetzt, du bist so ganz bescheiden, also da kann man doch mal stolz sein auf das, was man erreicht hat. Ich meine, dein Leben ist ja schon ein bisschen mit Höhen und Tiefen, also du hast ja vorhin erzählt mit der Flucht und so weiter und da muss man mutig sein und dann mal nach vorne gehen und dann kommt man hierher, kriegt einen Job, dann verliert man den Arm, dann hat man Erfolge auf der Bahn, dann hat man Erfolge auf der Straße, also da kann man doch auch, du bist so ganz bescheiden, wo kommt denn das her? Also du kannst doch da auch mal wirklich stolz drauf sein, das ist ja wirklich eine Leistung, das hat keiner von uns anderen hier jetzt geschafft.
Also ich bin da schon relativ stolz, also vielleicht kehre ich das nicht mal so nach außen.
Was also im Wohnzimmer stehen keine Blumen, sondern alle Pokale, oder?
Das ist so auch nicht ganz richtig. Die Pokale, die stehen in einem Regal des Bücherregals und ich hatte so die Angewohnheit, die nicht alle aufzuhängen, sondern ich habe so einen großen Pokal, da passen ganz viele rein. Und jetzt ist der...
Wie heißt es? Da gibt es doch dieses russische Spiel mit den verschiedenen Puppen aus...
Matryoshkas. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wenn der mal bis oben hin voll ist, dann ist Karriereende. Und das war so vor circa 8 bis 9 Jahren dann erreicht und deswegen... Warum?
Also da war auch schöne Zeit. Das mache ich auch, wenn mein aber ich kann. Nein, vergiss es.
Ich mach dir noch ein paar Medaillen, Achim, das endlich
Schluss ist. Ich hab auch Medaillen.
Wahnsinn. Ja, jetzt hast du ja einiges an Erfolgen gesammelt. Du bist zu den Olympischen Spielen und warst ja dann da auch erfolgreich. Was war denn da deine oder sag uns mal deine Erfolge und auf welchen Erfolg blickst du jetzt am liebsten zurück? Also wo sagst du, das ist so eigentlich so der Stern am Himmel meiner Erfolge?
Also dann würde ich die ersten deutschen Meistertitel erwähnen. 97 war das. Dann meine erste Weltmeisterschaftsmedaille. Die war, wie gesagt, auf der Bahnverfolgung in Colorado Springs.
Bahnverfolgung für diejenigen, die sich im Radsport nicht
4000 Meter, de facto 4000 Meter Verfolgung, das heißt, es starten immer zwei Fahrer auf den entgegengesetzten Bahnseite und die ersten 8, so war es früher, kamen in die nächste Runde, dann ging es weiter, die nächsten 4 und dann die letzten 4 fuhren dann um Bronze und die schnellsten um Gold.
Okay, dann die weiteren Erfolge von dir?
Ja, da kamen dann jedes Jahr ein paar deutsche Meistertitel dazu, Bahnstraße, Zeitfahren so, dann Europameisterschaftsmedaillen, alle Farben mehrmals, also außer Gold, nur einmal.
Ja, aber immerhin. Ja, wie war es bei den Olympischen Spielen? War das auch nochmal so ein Highlight, zu so einem Event im Endeffekt auch zu kommen? Oder nimmt man das halt so mit? Weil
ja, also das ist natürlich das absolute Highlight für jeden Sportler und für jeden auch Betreuer, der das mal miterleben darf. Das war, wie gesagt, 2000 in Sydney und da hatten die das Stadion noch aufgestockt. Da waren 120.000 Zuschauer drin und kommt der Aufruf, we present Germany und dann läuft es da rein und dann jubeln dort 120.000 Zuschauer. Das ist schon, da wird auch ein hartgesottenen Kerler wird mal als Gänsehaut.
Was hast du dann in Sydney, was war deine Disziplin dort?
1000 Meter, 4000 Meter Teamsprint, Straßenrennen.
Okay, und auch Erfolge gesammelt oder?
Ja, die Holzmedaille auf der Bahn, ganz knapp im Teamsprint. Also ich hatte, wie gesagt, gute Platzierung, so Platz 6, 7 in der 1000 Meter Zeitfahren in der Verfolgung. Im Teamsprint, da sind wir leider 0,3 Sekunden an Bronze vorbeigekurvt. Ja. Und im Straßenrennen, die anderen Sportler, man kennt sich ja so, und die sagen, Günther, you race, I have 2 medals, drive. Und dann musst du die Löcher zufahren. Naja, also so ist das halt.
Du hast schon so ein paar Zeilen geschrieben und da hast ja unter anderem auch geschrieben, so dabei sein ist eben nicht alles. Gerade auch so, was denn für den Platz oder so, ich glaube ein Dings, was dann, ja, gerade der vierte Platz und sowas angesprochen. Und du sprichst trotzdem davon, von dem größten olympischen Spirit. Lass uns mal teilhaben, was ist da so das Besondere? Ich war bei 2 Olympischen Spielen zum Zuschauen dort und da finde ich, das kribbelt schon irgendwo. Aber was macht es so als Sportler so im Vorfeld schon aus dir?
Ja, also ist für jeden Sportler so ein Highlight, bei Olympischen Spielen oder Paralympics teilnehmen zu dürfen. Man vertritt ja sein Land, hat bestmöglichst trainiert und versucht natürlich dort noch eine Bestleistung abzuliefern und möglichst mit dem Taler wieder heimzukehren. Und das ist erstmal das Erste, das Primäre. Aber das Sekundäre ist das ganze Feeling, das ganze Drumherum. Das vergisst man einfach nicht. Das Olympische Dorf ist ja, wie gesagt, ein Städtchen für sich. Zu vergleichen, ein nagelneues Wohngebiet, was dann später, wo die Häuser verkauft werden oder Gebäude. Und jede Nation hat da so ein oder mehrere Häuser gehabt. In der Mitte gibt es dann gibt es eine große Mensa. Da gibt es Warmessen von 0 Uhr bis 0 Uhr. Bis 24, du kannst dort immer essen gehen. Nachts um 12 gibt es dann vielleicht bloß noch 10 warme Essen. Da trifft man sich, da trinkt man Kaffee, da isst man ein Eis. Und manche Sportler haben ja nur einen Wettkampf und ich hatte natürlich eine ganze Menge. Ich konnte dort nicht so oft da abends sitzen. Aber auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der ganzen Sportler aller Nationen, das ist schon was Beeindruckendes. Also schon deswegen lohnt es sich mal dabei zu sein.
Bist du dann auch die komplette Zeit dann dort gewesen? Weil zwischenzeitlich ist es ja üblich, ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht auch gar nicht so viel Platz oder sowas insgesamt in den Häusern irgendwo gibt, dass man zum Beispiel nur in seiner Wettkampfwoche da ist oder speziell zu den Wettkämpfen anreist, dann geht man vielleicht wieder in ein Trainingslager, weil man dort warst du die gesamte? Ich weiß nicht, wie lang gehen die Paras? 2 Wochen?
Die gehen 2 Wochen und ich sage mal, dadurch, dass ich so viele Starts hatte in verschiedenen Disziplinen des Radsportes, war ich also von Anfang an, vom ersten bis zum letzten Tag, war ich de facto in Wettkämpfen. Es gab mal ein, zwei Tage, wo kein Wettkampf war, aber es war schon toll.
Unlängst gehört, also ich sag mal ganz Nebensatz, hast du ein olympisches Diplom bekommen? Gibt es das im Para, müsste da nochmal was auch geben?
Gibt es für jede Sportart.
Für jede Sportart?
Erfolgreich teilgenommen, Platz so und so viel.
1 bis 8, glaube ich?
Bestimmt, ja so.
Ich habe letztes Interview gehört vom Daniel Unger, dem ja die olympische Medaille im Prinzip auch verwehrt blieb. Der, glaube ich, 7., 8. war, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und er hat gesagt, ja, aber alle diejenigen, weil man sagt ja dann auch immer, ach ja, wie du auch gesagt hast, wie du das auch gesagt hast, die blecherne Medaille oder 5. Platz und da wird nicht mehr darüber berichtet, aber schon eine Top-Platzierung zu erreichen ist ja aller Wert. Und wo ich das dann zum ersten Mal gehört habe, und das ist völlig unbekannt, dass es so für die Platzierten, die Top-Platzierten, früher mal bis 6, dann bis 8, ein sogenanntes olympisches Diplom gibt, das finde ich dann schon grandios, dass einfach so die Wertschätzung und nicht die Reduzierung auf die ersten 3.
Ja, das bekommt man, davon habe ich ein paar. Ja.
gelocht und in Leitz.
Nein, habe ich in einem Ordner abgelegt, ja.
Ach, das ist anständig, ja.
Ja, genau.
Ja, was hängt dann? Hast du irgendwas? Die Pokale haben wir schon gehabt, die standen im Bücherregal irgendwo. Alle in deinem einen groß, der muss aber ganz schön groß sein.
Der ist groß, ja.
So?
Und meine Freunde fragen, wieso hast du dein Weltmeisterschaft, deutsches Meistertrikot und Europameistertrikot nicht irgendwo aufgehangen? Ich sage, hab nicht so viel Platz.
Das habe ich heute an!
Ja, das. Ja, könnte man machen, aber gut. Ja, was man natürlich noch bekommt, das wissen ja vielleicht viele nicht so. Es lohnt sich ja auch für einen Sportler bei Olympia zu starten. Also man bekommt
einen Koffer.
Man bekommt nicht nur einen Koffer, man bekommt ein paar Taschen, ein paar Koffer. Damals für Sydney einen maßgeschneiderten Anzug. Ja. Die Damen auch schöne Kostüme. Raunde Baut waren das damals sag mal Klamotten, sage ich jetzt mal. Also die nicht sportspezifisch sind, 5.000 €. Genau. Und dann gab es noch, also dort braucht man ja kein Geld, da braucht man nichts bezahlen im olympischen Dorf. Dann zeigst du bloß deinen Ausweis und dann das ist alles okay. Allerdings, das olympische Dorf ist gesichert wie ein Hochsicherheitstrakt, wie ein Flughafen. Da kommst du nicht so einfach rein. Vereinzelungsanlagen und so, das ist schon gesichert.
Ja, ich denke, Erfahrungen, die einfach seinerzeit wahrscheinlich noch von 1972 von München oder sowas herkommen, dass da ja einfach die Sicherheitsmaßen dann einfach nochmal deutlich zugenommen haben. Es war Sydney, dann warst du 4 Jahre später nochmal bei den 2. Olympischen Spielen in Athen.
Richtig.
Unterschied Athen zu Sydney, man hat ja zu diesem Zeitpunkt gesagt, so Sydney, es gibt keine schöneren Olympischen Spiele als Sydney. Dann ging es in die Urheimat Athen, so verglichen miteinander. Gibt ja nicht viele, die beide erlebt haben.
Also es hatte beides was für sich. Damals war ja in Sydney war Frühjahr und da konnte es abends dann doch noch empfindlich kühl sein. In Athen, das war im September, da war es gut warm, so wie jetzt gerade hier. Sehr schön. Und es war auch ein toller Event. Leider waren wir da bei der Eröffnungsfeier nicht dabei, weil wir den nächsten Tag früh um 8 schon den ersten Wettkampf hatten. Und
wieso wird sowas gemacht? Klar gibt es einen Zeitplan. Es gibt einen Zeitplan, aber so kann ich mir jetzt so vorstellen, dass du hast es vorhin so schön umschrieben, so das Land, so dein Land zu repräsentieren und Hymne und sowas alles und in so ein volles Olympiastadion reinlaufen, da kann man doch mit den Wettkämpfen auch mal um 12 oder sowas anfangen. Da hast du das Gefühl, da wird dir was geraubt?
Könnte ich nicht sagen, aber ich bin jetzt schon mal reinmarschiert und habe gewunken. Jetzt will ich eine Medaille. Und dann habe ich die Prioritäten so gesetzt. Allerdings war der erste Wettkampf im 1000-Meter-Wettbewerb, wo ich so keine Chance auf eine Medaille hatte, aber trotzdem noch einen guten 6., 7. oder 8. Platz gemacht habe. Aber ich bin ja schon angetreten, damit zum Taler nach Hause zu fahren. Und da war es dann im Teamsprint noch knapper, da waren es 0,17 Sekunden. Also war wirklich haarscharf, aber ja, das war jetzt nicht so, was mich so begeistert hätte. Mit dem 5. oder 6. Platz hätte ich ganz gut leben können. Ich meine, die anderen sind natürlich, sind und waren besser, aber der 4. ist natürlich schon ein bisschen die A-Karte. Scheiße. Kann man so sagen.
Also ich war gerade ungefähr, im letzten Jahr war ich so Bobfahren mal, also ist jetzt nicht mein Ding, aber bin da halt reingesetzt worden, angeschoben und dann den Königssee dann runtergefahren. Und da war unser, der wo vorne gefahren ist, war der Machata. Eigentlich ein sehr erfolgreicher Sportler, wo Weltmeister, glaube ich, geworden ist. Und der hat, wir haben dann einfach so gesprungen, vorne hat er gesagt, so die scheiß Olympischen Spiele. Also auch der, als Weltmeister gehst du hin, denkst, du hast was und hat auch nicht so eine Medaille. Und ich habe den Eindruck, er war eher verbittert. Das gefällt mir jetzt, dass es sportlicher eher ganz scheiße ist, aber so keine Verbitterung in die Wettkämpfe?
Nein, Verbitterung nicht. Es ist sehr ärgerlich, zumal, wie gesagt, das in Sydney völlig unnötig war. In Athen war es mehr als knapp. Und ja, wie gesagt, ich hatte, du hast mich vorhin sehr angesprochen, ich hatte 2003 einen schweren Radunfall, weil ich damals blöderweise noch ohne Helm trainieren gegangen bin. Ich gehöre zu der Generation, die ohne Helm groß geworden ist. Leider endete das recht unglücklich. Ich bin in Löwensteiner Berge auf einem leichten Hügel, bevor es nach Präferstoff geht, da unten, bin ich in anderem Rennfahrer ans Hinterrad gefahren, aufgehangen, wie man das so schön sagt, bin zu Sturz gekommen, aufs Gesäß gefallen und voll durchgenickt und dann einen Tag später in Ludwigsburg im Krankenhaus wieder aufgewacht. Schädelbasisbruch, Hubschrauberflug. Ja. Und trotzdem großes Glück gehabt, dass ich nicht im Rollstuhl saß oder überhaupt noch lebe. Und ich kann nur jedem, den ich so auf dem Fahrrad sehe, ohne Helm, kann ich nur sagen, ich war nicht schnell. 20, 25 km/h. Und es hat mich fast das Leben gekostet, dass ich da ohne Helm gefahren bin. Es war eigene Blödheit. Damals ist man halt auf Mallorca mit 90 km/h einen Berg runter ohne Helm. Ob der Helm da jetzt schützen würde, wenn ich da über die Balustrade fliege, weiß man nicht. Aber in dem Fall hätte es sicher geholfen und ein neuer Helm wäre fällig gewesen, aber der Schädel wäre ganz geblieben.
Ja, das weiß ich noch, das war angesprochen, weil man hatte ich ja immer so eine, ich weiß nicht, hast du immer feste Touren gehabt, wo du dann auch so, so Leistungsvergleiche gemacht hast und ich weiß es nicht, aber eine Tour ist ja immer das Budvartal und wenn wir dann, oder ich habe dich da oft beim Fahren gesehen, oh, das ist der Olympionike und sonst was, da bist du schon ehrfürchtig vorbeigefahren, ja, auch weil man die Geschwindigkeiten und sowas ja sowieso gar nicht fahren kann und dann warst du voll mal weg. Und ich glaube, irgendwann ist in der Zeitung dann in den Bericht kommen. Aber hast du so feste Touren dann immer gehabt? Bist du immer so die gleiche Runde irgendwo gefahren? Oder um auch zu vergleichen, Strava gab es ja noch nicht. Da konntest du noch keine Kudos und Comps und irgendwas holen.
Also ich hatte natürlich so ein paar feste Routen, die ich oft gefahren bin. Über das Budvartal raus, wenn man, sage mal, ich war ja immer berufstätig, nur in dem Olympia-Jahr habe ich meine Arbeitszeit mal auf so 75% reduziert, weil in dieser Zeit war ich in der Förderung des BDRs, des Nationalen Olympischen Komitees drin.
Also du hast 75% gearbeitet?
Ich habe sonst immer 100% gearbeitet, ja. Nur in dem Jahr 2003 und 2004 habe ich reduziert gearbeitet, mein Gehalt reduziert und das konnte ich kompensieren mit der Sporthilfe. Ja. Ja, so habe ich das gemacht.
Das wär auch meine Frage nochmal gewesen, wie finanziert sich die ganze Show denn? Weil ich sage jetzt mal, du hattest dieses Unglück mit dem Arm, dann steigt man wieder langsam ins Berufsleben ein, was ja auch dann ein Glücksfall ist, wenn man da wieder weitermachen kann und darf. Und dann fängt man an, sportlich erfolgreich zu sein auf nationaler und internationaler Ebene. Und man hört ja immer wieder auch von verschiedensten Sportlern, dass die Sportförderung so lala funktioniert. Du sagst jetzt aber, das hat ganz gut funktioniert, oder bist du auch jemand, der da sagt, ah, ich habe schon die Hälfte aus der eigenen Tasche finanzieren müssen?
Also das ging so, man geht erstmal in Vorleistung, also ganz, sag mal, ganz zu Beginn meiner sportlichen Karriere gab es gar nichts, gab es ein Shake Hands, vielleicht nochmal ein Dreierpack Wein oder vielleicht noch 50 Mark damals. Und das ging erst nach Athen mit der Sportförderung, oder vor Athen oder nach Sydney, Entschuldigung, nach Sydney ging das ein bisschen los. Dann gab es wurde gestaffelt nach A, B und C Kader. Ich war die allermeiste Zeit A Kader. Und dann gab es da, ich kann das sagen, es ist kein Geheimnis, gab es so 300 Euro. Aber A-Kader musste erstmal werden. Da musste mindestens Europameister sein oder mindestens Vize-Weltmeister, so in der Richtung. Und ja, das war ich dann ein paar Mal. Und da gab es da, wie gesagt, das bisschen Kohle. Aber die Jahre zuvor bin ich natürlich gewaltig in Vorleistung gegangen. Man kann so sagen, die ersten Jahre habe ich zugebuttert. In der Mitte hielt sich so pari, und die letzten aktiven Jahre, wo ich dann auch Weltmeister mal geworden bin, 2006, da war ein bisschen was übrig, aber über die gesamte Laufzeit kann man sagen, ich konnte meinen Sport machen, habe auch Material bekommen und Radsachen. De facto war es über die gesamte Laufzeit eine Nullnummer. Ich konnte das machen, habe kein Geld mitgebracht, aber davon kann man nicht ausgehen, dass man dann zum Schluss mal so betuschusst wird. Also das ist, jetzt gibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr, und deswegen ist natürlich das Thema Doping auch jetzt mal ein bisschen größeres, weil wenn sowas geht, gibt es auch Leute, die bescheißen. Und auch da gibt es halt Experten, aber ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so alles möchte. Ich müsste mich jetzt über so ein Portal abmelden, wann und wo ich anzutreffen bin. Jetzt fahre ich in Löwenstein eine Runde 60 oder 100 Kilometer. Dann treffe ich einen Radfahrer, sage, komm, lass uns noch einen Weizen trinken. Dann komme ich eine Stunde zu spät nach Hause. Muss man wissen, wenn man hier angetroffen wird, ist es ein positiver Doping-Test. Und ich weiß nicht, ob ich das noch möchte.
Du hast so, ich habe das irgendwo gestanden, so im Jahr so circa 17.000 Kilometer bist gefahren während deiner aktiven Zeit. Hörst jetzt auf mit Fahrrad, oder hast du aufgehört mit Fahrraden? Steht dein Rad irgendwo staubig in der Ecke? Man sieht dich nicht mehr so oft. Sitzt noch auf dem Fahrrad? Wie empfindest du das normale Radfahren, wo es eben nicht um höher, schneller weitergeht?
Also ich sitze wieder vermehrt auf dem Fahrrad. Ich habe auch genügend im Keller rumhängen. Die wollen ja abgefahren werden. Und also in aktiven Jahren bin ich so um die 18.000 gefahren. In Olympiajahren waren das dann knapp über 20.000. Plus 40.000 Kilometer mit dem Auto. Arbeit und ja, ich bin ganz oft in Frankreich Radrennen gefahren und in Tschechien und so. Das kam da schon zusammen.
Wie muss man sich denn das vorstellen, jetzt nochmal auf deine Amputation zurückzukommen? Da gab es jetzt auch hier eine Frage. Wurdest du da auch mental begleitet? Also hat man dich da unterstützt? Man kennt das ja jetzt dann auch, ich glaube, Jürgen Klinsmann hat es ja ganz bekannt gemacht, wo er den Nationaltrainer der Hockey-Leute holen wollte. Der sollte ja Mentaltrainer werden. Da gab es ja, glaube ich, Da gab es aber diese Riesendiskussion, warum jetzt gerade ein Hockey-Trainer bei den Fußballern anfängt. Und da ging es ja, glaube ich, auch um dieses Mentalthema. hast du irgendwie mentale Unterstützung nach der Amputation bekommen und wie hast du dich selber so mental vorbereitet auf die, die Wettkämpfe und das Ganze? Also hat man dich da begleitet oder hast du dich da selber, sage ich mal, am Schlawittchen gepackt und gesagt, jetzt geht's nach vorne?
Also eigentlich war es Letzteres, aber zu Beginn nach meiner Amputation wurde ich von der Universitätsklinik Heidelberg psychologisch schon betreut. So lange wie ich da war in dieser, ich hatte auch eine prothetische Versorgung und das wurde da eigentlich recht gut gemacht.
Das heißt, da hast du auch ein bisschen was mitgenommen dann für den Sport oder hast du da im Sport dann dich selber gecoacht, sage ich jetzt mal, also mental gecoacht?
Also wieder Letzteres, weil ich euch ja schon erzählt habe, dass das ein ziemlich gefährlicher Tumor war und nach 10 Jahren waren die letzten Nachuntersuchungen und da sagt die Ärztin, Herr Brechtle, ich freue mich aber, dass ich sehe. Ich sage, ich freue mich auch, Frau Doktor. Ja, Sie wissen schon, dass Sie Schwein hatten. Ich sage, naja, 50-50. Nächst 50-50, sagte die. 5%. Sie, maximal 10 sind einer davon. Und da bin ich nochmal kurz, nach 10 Jahren kurz zusammengesackt. Shit.
Und, aber das mit den 5 und 10%, das zieht sich ja doch dein Leben durch. 5%, zwischen 5 und 10% Chance rauszukommen, gesund. Fühlst du dich als Glückspilz?
Also, ich würde sagen, bin ich schon. Es gab ein paar gewaltige Schläge, aber wer kommt durchs Leben ohne einen einzigen Tiefschlag? Also. Und im Nachhinein überwiegt natürlich, sag mal, deutlich die schönen Momente. Ich kann den schönen Abend genießen, mich gibt es noch. Und viele von den Patienten, mit denen ich da in Heidelberg im Zimmer lag, wir waren insgesamt 6, damals war das noch so, vor 30 Jahren waren die Zimmer etwas größer. Die gab es dann nach so 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, ruf sie den mal an, den Paul, und dann sagte die Frau, der ist gestorben und also bin ich doch ein Gewinner.
Das freut mich, dass du das so siehst, dass du so also positiv drüber strahlst. Hat dir der Sport vielleicht auch geholfen, die Krankheit im Endeffekt zu besiegen? Also diese 90% oder die 75-90% da einfach mal so durch den Sport, durch die Kraft, durch die Stärke, durchs nach vorne gehen. Glaubst du, dass da auch dir die Krankheit, da hast du der Krankheit ein Schnippchen geschlagen?
Schnippchen ist gut, aber ich denke, es hat ganz maßgeblich zu meiner Genesung beigetragen und ich denke mal, gerade so eine Krankheit, 50% beginnt die Heilung im Kopf. Ich hatte dann natürlich auch ein Geheimtraining, kann ich auch mal verraten, so ganz am Anfang. Wenn ich dann einen Berg hochgefahren bin mit einer gewissen Übersetzung, habe gesagt, heute probiere ich mal einen Zacken dicker. Und wenn ich oben ankomme, wenn ich es durchdrücke, dann überlebst du es. Und das hat mich offensichtlich ganz schnell gemacht, damals jedenfalls.
Sehr schön. Du hast eine zweite Karriere dann noch angestrebt. Du bist nicht nur Radsportler, sondern du bist auch Fußballer.
Ja, also eine Bekannte, die war mal auf einer Veranstaltung und er sprach mit einem Mann und der sagt, er macht Behindertensport. Und dann sagt die Bekannte, man sieht ja gar nichts. Sagt, ich habe eine Beinprothese, ich spiele amputierten Fußball. Also Fußballer haben wir genügend, aber Torwart haben wir nicht so viele. Wieso? Ja, die dürften nur einen Arm haben oder einen gelähmten Arm. Da sagt sie, da kenne ich einen. Und er hat gesagt, Günni, willst du das nicht mehr probieren, nicht so nach deiner Karriere? So, habe ich gesagt, naja gut, das ist ein bisschen lose so rumkicken. Dann bin ich dann nach, der Verein ist ansässig in Hoffenheim und wird von diesen gesponsert, also die Rahmenbedingungen sind hervorragend. Und tatsächlich brauchten die einen zweiten Tormann. Und da ich in meiner Jugend mal Fußball gespielt habe, gedacht, das kriegst du auch noch irgendwie hin. Ich war jetzt nicht der Spitzentormann, aber das war 2014, stand dann die Weltmeisterschaft der amputierten Fußballer. Dazu gibt es in anderen Ländern richtige Profiligen, vornehmlich die, die viel Krieg hatten, Russland, Türkei und so. Da gibt es viele potenzielle Spieler. Jedenfalls,
das ist aber nett gesagt, ja.
Ist halt so. Und da wir ja 2014 waren wir amtierender Fußballweltmeister Deutschland, im nicht amputierten Fußball.
Oh, glaub, ja, könnte
genau.
Also, 2006, 2010.
Ja, frag mich nicht, ich weiß sowas.
2010.
Nicht. Jedenfalls waren wir mal Weltmeister. Und dann haben die gesagt, also
Rom,
Deutsch.
Rom. Brasilien. Rom ja, sind wir.
Ja, jedenfalls haben.
Ja, genau, es war 2014.
Ja, das ist wie Flora und Fauna, ja, da kennst du dich ja aus. Gerade im Fußball.
Brasilien 2014, ja. 2018 gegen Südkorea. Tschüssikowski.
Okay, ja, jedenfalls. Deutschland, Fußballnation. Okay, also die Deutschen sollten eigentlich auch dabei sein, obwohl sie sich nicht so qualifiziert haben. Hat man eine Einladung bekommen zur Weltmeisterschaft nach Mexiko. Culiacán ist die Hauptstadt von Sinaloa, da wo so viel schönes Zeug wächst. Also wir waren da, wie gesagt, eingeladen, mit Hotel und so war alles bezahlt. Und dann gab es auch noch ein Crowdfunding für die Flugtickets.
Ich muss schon die Handbremse nochmal anziehen. Du bist als zweiter Torwart nach Hoffenheim gekommen.
Ich bin als Spieler nach Hoffenheim gekommen. Die brachten einen Tormann und da war ich der zweite Tormann.
Und wie jetzt nochmal der Sprung dann ins Nationalteam nach...
Es gab noch nicht so viele amputierten Fußballmannschaften in Deutschland und Hoffenheim war die größte und die hatte auch zwei Tormänner.
Ah, okay. Dann haben wir gesagt, naja, komm, den nehmen wir jetzt auch noch mit.
Ja, jedenfalls war das
Flugzeug voll.
Und dann sind wir nach Mexiko?
Da sind wir in Mexiko und man braucht auch mal über glückliche Zufälle. Einer von den amputierten Fußballer, der ist Flugzeugmechaniker, der hat dann ein Upgrade besorgt, dann sind wir so ein bisschen besser geflogen, nicht in der Holzklasse, war alles okay und jedenfalls, wir waren unten in Mexiko, wunderschön. Da war ja gerade, bei denen ist da gerade Winter, aber so warm wie bei uns jetzt gerade, wunderschön. Und dann kam ich auch zum Einsatz, weil unser erster Tormann einen Regelverstoß begangen hat und dann habe ich sogar in zwei Spielen habe ich dann gehalten.
Was hat er von Regelverstoß? Jetzt interessiert mich, was für einen Regelverstoß der gemacht hat.
Der Tormann, also gespielt wird auf einem halben Fußballfeld. Spieler sind 5 Stück und ein Tormann. Der Tormann darf entweder nur einen Arm haben oder einen gelähmten Arm. Oder wenn er nicht gelähmt ist, muss er angebunden sein, sodass er nur einen Arm benutzen darf. Und der Tormann darf den Strafraum nicht verlassen. Wenn er den verlässt, wird er disqualifiziert. Und die Gegenpartei bekommt einen 7 Meter. Oder 7 Meter, ja.
Und so ist er rausgefallen, so bis zum Einsatz kommt. So da fällt mir jetzt spontan ein, da gibt es noch den einen Film wie die Halleforden, wo, glaube ich, endlos zweiter Torwart ist. Und da kommt sein großer Einsatz und da steht er aus der Kabine auf, schlägt der Kopf an und fällt oben. Also das ist ja dann Gott sei Dank nicht passiert.
Nee.
Also, erfolgreich im Radfahren, dann jetzt noch bei der Fußball, was Weltmeisterschaft?
Das war die Weltmeisterschaft, ja.
Wie viele sind da wurde?
17. von 27, glaube ich.
Ja.
Ja, also für eine Hobbytruppe.
Hat da ich alle beim Namen gekannt? Jetzt einfach mal so.
Also, also man muss schon sagen, das ist eine Hobbytruppe und in anderen Ländern gibt es ja Profiligen. In der Türkei, in Russland vor allem. Und die spielen auf relativ hohem Niveau.
Ja, jetzt ganz ehrlich, ich kann das halt ja fast gar nicht aus. Du kannst schon nicht so bescheiden daherkommen und sagen, ja, bist ein bisschen Rad gefahren, Fußball-WM und war bei Olympia und so, bin auch noch geflohen und so, alles super. Also ich verstehe gar nicht, wie man so bescheiden da sitzen kann und so. Also und ich bin, also du machst mich fertig.
Ja, und meine Frau habe ich auch noch durchs Fahrradfahren kennengelernt.
Echt?
Ja, klar.
Und die fährt hinter dir oder vor dir?
Sowohl dahinter. Als auch. Also,
deswegen fährst du jetzt wieder mehr Rad.
Naja, sonst haut es ihm ab.
Nein, das hat einen anderen Grund. Also das ist jetzt nicht so lustig, also aus meiner Sicht zumindest nicht. im Anfang August hatte meine Schwiegermutter 80. Geburtstag und dachte ich mir, jetzt ziehst du mal Anzug an oder Hose zumindest. Und da passten von meinen vielen Hosen nicht eine, noch nicht mal mehr mein Hochzeitsanzug, obwohl ich erst vor 2 Jahren geheiratet habe und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich hier was ändern. Obwohl ich ja, sage mal, 2 bis 3 Mal die Woche mit dem Fahrrad auf Arbeit fahre von Erdmannhausen.
Nach Stuttgart, gell?
Stuttgart-Fasanhof, da hat es noch ein paar Hügel. Mhm. Ja.
Und jetzt passt wieder in den Anzug ein. Hast du eigentlich den Olympia-Maßanzug? Hebt man sowas auf oder geht es irgendwann zu dir in eBay oder Altkleider?
Den von Sydney habe ich noch, ja, weil der ist ein sehr guter Anzug. Den von Athen habe ich nicht mehr. Das war eh so Kaki-Farben. So, nee, es war so Sandfarben so ein bisschen.
Ja, jetzt steht nicht jedem.
Nee, der passt doch nicht mehr.
Da so, was kommt jetzt als nächstes? Kannst du uns da schon deine Pläne?
Ja, wahrscheinlich wird es Sänger.
Kann ich dir sagen, ich werde demnächst einen Termin bei der Rentenversicherung machen.
Dann gehst du der Rentnerweltmeisterschaft.
Nee, aber irgendwann kann ich an Rente gehen. Und ich habe ja noch nebenher noch einen Job, den ich jetzt ein bisschen schleifen lasse. Ich bin dann auch Abteilungsleiter Radsport vom Stuttgarter Sportclub und habe das ja viele Jahre sehr aktiv begleitet mit mehreren Mannschaften. Aber jetzt haben wir also keinen aktiven Fahrer mehr. Ich hätte auch keine Zeit, mich um die Fahrer zu kümmern. Und also muss ja dann noch ein bisschen Geld akquirieren für Material, Trikots etc. Aber das könnte ich dann machen, wenn ich in Rente bin, ja.
Und du warst Betreuer und gehst zu den als Betreuer zu den Olympischen Spielen. Was kommt nach?
Jetzt kommt erstmal Tokio.
Jetzt kommt Tokio, das weiß man ja nicht ganz genau, ob das stattfindet. Und wo ist denn dann noch? Paris?
Paris? Ich glaube ja. Aber ich habe auch nochmal.
Wäre das zum Beispiel ein Ziel?
Ich habe als Betreuer ein paar Jahre tätig für die Nationalmannschaft im Radsport. Ich war auf einer Weltmeisterschaft in den USA, in South Carolina und habe die Leute im Trainingslager begleitet. Aber mittlerweile gestaltet sich das alles so ein bisschen schwierig. Ich sage mal, das Training durchzuführen. Jeder hat jetzt seinen persönlichen Trainer und dann sagt er, ich habe meinen Pulswert, ich darf in den Hügel, da bleibt er hinten weg oder fährt vorne raus. Früher ist man losgefahren, sagen wir, fahren jetzt 7 Stunden GA und das ist gut. Und heute macht ja jeder sein eigenes Kasperletheater.
Das heißt, du bist eher so der Felix Magath unter den Trainern? Also Felix so ein harter Hund?
Boah, eigentlich nicht, aber ich würde den Sportler nur fragen, ey, was willst denn du? Na, ich will da hin. Also wird das nicht. Entweder du machst es jetzt so, wie wir es besprochen haben, oder es wird nicht. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich habe jetzt noch 2 Fragen und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende, leider, weil wir ja auch irgendwo eine zeitliche Begrenzung haben.
21 Uhr. So, weil du keine Uhr anhast.
Ich habe hier Uhr mitlaufen.
Echt?
Ja.
Wahnsinn.
Sei da. Hier sitzt die Technik. Läuft bei mir. Wenn du so zurückblickst. Also
es nicht läuft?
Ja, läuft bei mir.
Ich habe läuft verstanden.
Nee, ich kann schon noch deutsche Sätze gerade aussprechen.
Kleines Lob.
Ja, nur ein kleines, danke. Wenn du heute zurückblicken würdest, was würdest du denn anders machen?
Also, es gibt ein paar Dinge, die würde ich schon anders machen. In meinem Leben, ja, mit dem Wissen von heute, beziehst du es jetzt auf den Radsport?
Allgemein?
Ja, die ein oder andere Torheit.
Heute holt euch nochmal was zum Trinken.
Die ein oder andere Torheit, die würde ich nicht machen, aber ich würde mein Training jetzt wahrscheinlich auch aus meiner Erfahrung her nochmal spezieller machen. Oft ist weniger mehr. Mhm. Und dafür intensiver, was ich immer gemacht habe, gerade vor großen Wettkämpfen, wenn ich auf der Bahn gefahren bin, besonders die 4000 Meter Verfolgung oder Mannschaftsverfolgung, habe ich Mototraining gemacht. Also ein Freund, der selber Radfahrer war, ist vorne im Auto gefahren und ich bin dann mit 60 km/h hinterher oder 70, eignet sich besonders gut die die Straße von Bad Friedrichshall nach Heidelberg, die hat so einen breiten Seitenstreifen, da kann man sowas machen. Ja, und vielleicht würde ich, ja, wenn man es erreichen will, dann muss man an gewisser Stelle schon mal ein bisschen asketisch sein. Also das habe ich vor meiner ersten Weltmeisterschaft 2008, da habe ich das gemacht. In Colorado, da liegt ja der Ort alleine schon auf 2000 Meter. Mhm. Da weiß man, da wird es ein bisschen eng mit der Luft. Und das Straßenrennen, das ging auf 2,6. Da habe ich gewusst, jede 500 Gramm, die du dann mit hochschleppen musst, das hilft dir da schon. Da bin ich mit 64 Kilo dahin. Jetzt habe ich so 78, also nach der Karriere. Aber,
das ist aber ich sag mal so, dann hast du auch sehr eng angeschnittene Anzüge. Das muss man dazu sagen, wenn du jetzt 78 Kilo hast.
Also mein normales Renngericht für große Wettkämpfe war so 68 bis 70 Kilo. Und jetzt habe ich halt so, wie gesagt, ich habe jetzt schon ein gutes Stück vorangebracht. Vor Anfang August. Die Hosen passen wieder einigermaßen. Aber wie gesagt, wenn man natürlich genauso weiter isst, also trainiert man jede Woche 700 Kilometer und fährt bis 50, dann zeigt das irgendwann mal Wirkung.
Super, Seider. Hast du noch eine Frage? Sonst würde ich die letzte Frage des Abends stellen.
Ja, stell die Frage. Vielleicht fällt mir dann nochmal eine ein.
Ja, genau. Das ist nämlich immer wieder. Du, ist egal. Du sitzt hier zwischen zwei Leuten von der Radbande und ganz viele Leute sind ja auch heute von der Radbande da und irgendeiner fragt, Günni, wann fährst du endlich mit der Radbande mal mit?
Das stimmt, habe ich schon zu meiner Frau gesagt. Also jetzt kann ich wieder mitfahren. Also vor einem Jahr hätte ich da Probleme gehabt, euer Hinterrad zu halten. Aber das Hinterrad, denke ich, das kann ich so auf der Geraden, man kann es ja schon 50 fahren, das verliere ich dann nicht.
Okay, hiermit nochmal eine herzliche Einladung. Du kennst unsere Termine, wenn nicht, dann schicke sie dir auch gerne nochmal durch. Wir freuen uns, wenn wir dich mal bei der Radbande begrüßen dürfen. Und wir sagen
ihr habt doch noch was, ihr habt doch die Requisiten. Und zwar, wir sind beide Mützenträger. Ich weiß, es gibt die alte Regel, die Radfahrerregel, man soll eigentlich die Mützen nur beim Radfahren aufziehen. Ich habe da eine zwei Mützen. Du darfst auswählen, kriegst aber auch beide.
Warum so? Halt, stopp mal, halt. Wenn er auswählen darf, wieso kriegt er dann beide?
Weil ich heute meine Spendierhose anhab.
Ja, aber dann wählt er doch in dem Moment nicht mehr aus.
Ja, aber das eine ist ja, das schließt sich ja an deine Frage an. Das ist ja so, also so eine kleine. Übrigens, trägst du überhaupt Mützen oder findest du scheiße?
Nee, ich habe Kappen, ja. Ich trage die auch.
Mit Bild, wo ist der Foto? Deswegen haben wir ihn eigentlich hergeholt. Das ist die Radbandemütze.
Dann nehme ich natürlich die Radbandemütze.
Ich stehe im Licht, glaube ich.
Okay.
Zack. Ich glaube, das ist nichts für das Bild.
Die passt gut.
Achso, du hast die andere noch gar nicht gesehen. Die Mütze, dann tue ich die wieder weg.
Die ist hoppelgoppel, gell? Das,
ja, kriegst du jetzt auch noch. Findet ja dieses Jahr nicht statt. Ich weiß, wenn wir gesprochen, wolltest immer mal fahren? Koppelhoppel? Das hat eigentlich nie gepasst. Vielleicht passt es irgendwann noch einmal.
Vielen Dank.
Wenn du, vielleicht eine Bitte.
Oh, wir haben noch eins vergessen.
Was? Eine Bitte fällt mir jetzt gerade wieder ein. Wenn du irgendwann bei den Olympischen Spielen als Trainer, Betreuer dabei bist, dann setz doch einfach das Käppchen auf. Dann würden sich einfach zwei Leute unglaublich freuen.
Absolut.
Ich mache für diese Veranstaltung immer Werbung.
Ja.
Ist ja auch eine tolle Veranstaltung.
Was haben wir vergessen?
Achim, wir haben das Zweitwichtigste vergessen.
Habt ihr Geburtstag?
Nee. Wir machen doch immer eine Spendengeschichte.
Ah, du hast aber schon angesprochen.
Ja, aber wir haben den Günni noch nicht gefragt, für was er denn die sogenannten Einnahmen spenden möchte.
Gut,
Günni, nur
Adi,
für dich.
Gut, wollte schon mal einfach mal, das ist ein Grund, mal gut, dass es dich gibt.
Ja. Danke. Ja. Er braucht nicht applaudieren, es läuft. Günni, ganz kurz, wir machen das immer so, unsere Gäste kriegen bei uns Kleinigkeiten eventuell, manche kriegen auch gar nichts, aber ganz viele sagen uns am Schluss, unsere Gäste spenden, also es gibt ja hier keinen Eintritt, sondern unsere Gäste spenden für einen wohltätigen Zweck. den unser Gast immer auswählt. Und jetzt die Frage an dich, wofür dürfen wir die Spenden des heutigen Abends verwenden?
Also diese Antwort fällt mir relativ leicht. Für die Tour Gingo, die sollte ja dieses Jahr hier in Marbach einen Stoppen machen, aber aufgrund von Corona ist es ausgefallen. Tour Gingo ist eine Benefizradtour, ja, die für kranke Kinder und deren Einrichtungen fährt. In den vergangenen Jahren ist sie oft gefahren fürs Olgele, für die Kinderklinik. Und dieses Jahr wäre für Ludwigsburg. Meine Frau ist ja da relativ aktiv, weil sie im Olgele arbeitet. Und diese gesamten Spenden, die im Laufe des Jahres und während der Tour da gesammelt werden, kommen immer diesen Einrichtungen zugute. Und in dem Fall ist es wieder Nachsorge für Komm doch mal vor und sag das mal bitte hier besser. Du kannst das besser.
Genau, dass man dich
da auch kann mal sieht. Da kannst du aber erzählen, das interessiert uns jetzt auch noch, wo ich beim genau. Radfahrer kennengelernt habe, bei der Tour Ginko, oder war das auch so? Herzlich willkommen, Alex, gell?
Hallo, guten Abend. So schnell hat man dann den nächsten Job an der Backe. Jetzt gehe ich mal hier runter. Ich bin immer in der zweiten Reihe, fühle ich mich wohler. Also die Tour Gingo ist eine Benefizveranstaltung, die in Baden-Württemberg jeweils für Einrichtungen fährt, die chronisch kranke Kinder nach einem langen Krankenhausaufenthalt zu Hause versorgen. Und das Geld, was immer in einer Region zusammengefahren wird in 3 Tagen, kommt dann dieser jeweiligen Region auch zugute. Und in diesem Jahr wäre es eben Ludwigsburg gewesen und der größere Rems-Murr-Kreis hier ringsrum. Und da fahren wir beide immer ganz aktiv mit. Und bei dieser Tour haben wir uns auch kennengelernt. Besser gesagt, es war eine Veranstaltung in der Liederhalle und es war so ein klassischer Abend und eigentlich war ich da gar nicht so erpicht drauf, dahin zu gehen. Und meine Kollegin hat dann gesagt, Mensch, komm, geh mit. Und er war dann auch da, hat gesagt, ich bin der Günni und so. Und er hat gesagt, komm, wir trinken was.
Darf ich schön fragen? Ich muss einfach schön fragen. Hat die 5% oder 10% Regel hier auch irgendwie Auswirkungen gehabt, so dass ihr zusammenkommt, lag das zwischen 5% und 10% oder höher? Weil das wäre ja dann auch schon wieder.
Also er hat an dem Abend gesagt, wir könnten uns ja mal übers Fahrradfahren unterhalten. Und da habe ich gesagt, wieso unterhält man sich übers Fahrradfahren? Was gibt's denn? Da steigt man drauf, da fährt man los. Und ich habe kein Rad, deswegen, also es waren eigentlich eher unter 5%. Aber das hat sich dann bei der ersten Radtour, die wir dann gemeinsam gemacht haben, ganz schnell gegeben, dass es dann doch mehr Prozent wurden.
Das ist wunderschön, auch wunderschönes Projekt. Vielen herzlichen Dank, Günni. Schön, dass es dich und deine Frau gibt. Schön, dass ihr heute Abend, ihr heute Abend da wart. Sehr gerne. Wie gesagt, Spenden dürft ihr hinten dem Hein Blöd in den Hintern schieben. Den Hein Blöd findet ihr bei der Antje. Da habt ihr vorhin eure Getränke schon geholt. Achim, der nächste Termin ist der wievielte?
Ich glaube, das ist circa 5. Oktober. Weiß ich nicht, ich meine, es wäre 5. Oktober. Wie gesagt, Sabine Willmann, Oliver Heise, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Location wissen wir nicht, aber ich würde jetzt einfach sagen, einen Donnerapplaus hier für den Günni.
Jawohl.
Vielen, vielen Dank.
Und euch noch allen einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.